Wir alle sind Gebilde, die dem großen Willen des Schöpfers misslungen sind. Wir tragen einen furchtbaren Feind in uns und ahnen es nicht. Er regt sich nicht, er schläft. Er liegt wie tot. Wehe, wenn er zum Leben erwacht. Möge niemals wieder ein menschliches Auge die Farbe Drometenrot erblicken, die ich gesehen habe. Ja, Gott, helfe mir. Ich habe sie gesehen. Und darum habe ich meine Geschichte niedergeschrieben. Sie hat, wie sie nun, ein Stoß beschriebener Blätter vor mir liegt, keinen rechten Anfang, ich weiß es wohl. Wie begann es? Ich saß daheim an meinem Schreibtisch, die Scheckpfeife zwischen den Zähnen, und blätterte in einem Buch. Da kam Dr. Gorski, Dr. Eduard Ritter von Gorski. Er war, solange er lebte, außerhalb eines engen Fachkreises nur wenig bekannt. Erst sein Tod sicherte ihm Weltruhm. Er ist in Bosnien einer infektiösen Krankheit erlegen, die er zum Gegenstand seines Spezialstudiums gemacht hatte. Ich sehe ihn noch heute, wie er vor mir stand. Ein wenig verwachsen, schlecht rasiert, sehr salopp gekleidet, die genähte Krawatte schief. Mit dem Zeigefinger und dem Daumen hielt er sich die Nase zu. »Schon wieder Ihre verdammte Pfeife«, begann er zu poltern. »Können Sie denn ohne sie nicht leben? Dieser entsetzliche Qualm, man spürt ihn bis hinunter auf die Straße.« »Es ist der Geruch fremdländischer Bahnhöfe. Ich mag ihn gern«, gab ich zur Antwort und stand auf, um ihn zu begrüßen. »Hol ihn, der Teufel«, brummte er. »Wo haben Sie Ihre Geige? Sie werden bei Eugen Bischof spielen. Ich bin beauftragt, Sie mitzubringen.« Ich sah ihn verwundert an. »Haben Sie heute die Zeitung nicht gelesen?«, fragte ich dann. »Ah, Sie wissen es auch schon«, rief er. »Alle Welt scheint es weiß davon, nur Eugen Bischof selbst hat keine Ahnung.« »Eine böse Sache. Ich glaube, man will sie ihm verheimlichen. Er hat gerade jetzt auch noch Konflikte mit seiner Intendanz, und bevor die nicht ausgetragen sind, so lange zumindest soll er nichts erfahren.« »Wahrhaftig. Sie müssen Diener gesehen haben. Wie ein schützender Erzengel steht sie vor ihm. Kommen Sie nur mit, Baron. Ich denke, jede Art Zerstreuung und Ablenkung wird dir heute willkommen sein.« Ich hatte ein brennendes Verlangen, Diener zu sehen. Aber ich war sehr vorsichtig. Ich tat, als wäre ich unentschlossen, als müsste ich erst noch überlegen. »Ein bisschen Kammermusik«, sprach Dr. Gorski auf mich ein. »Ich habe mein Cello unten im Wagen liegen. Vielleicht ein Klaviertrio von Brahms, wenn es Ihnen recht ist.« Und er pfiff, wie um mich aufzumuntern, die ersten Takte des H-Dur-Scherzos leise vor sich hin. Das Zimmer, in dem wir musizierten, lag im Hochparterre der Villa, und seine Fenster gingen auf den Garten hinaus. Wenn ich von meinem Notenblatt aufblickte, konnte ich die grün gestrichenen Türflügel des Pavillons sehen, in dem Eugen Bischof sich einzuschließen pflegte, so oft er eine neue Rolle zugeschickt erhielt. Dort studierte und memorierte er, und an manchen Tagen blieb er viele Stunden unsichtbar, und man konnte dann am späten Abend seine Silhouette hinter den erleuchteten Fenstern auftauchen und sonderbare Gesten und Bewegungen ausführen sehen, die seine Rolle ihm vorschrieb. Die Kieswege des Gartens lagen grell im Sonnenlicht. Zwischen Fuchsien und Georginenrabatten kauerte der alte, taube Gärtner der Villa auf dem Rasen und schnitt Gras mit einer ewig gleichbleibenden Bewegung seines rechten Armes, die meine Augen ermüdete. Im Nachbargarten lärmten Kinder, die Segelschiffe schwimmen und Drachen steigen ließen. Und eine alte Dame saß in der Nachmittagssonne auf einer Bank und warf den Spatzen aus einem Beutel Brotkrumen zu. Ganz in der Ferne bewegten sich Spaziergänger und Sonntagsausflügler auf einem Wiesenweg mit Sonnenschirmen und Kinderwagen, langsamen Schrittes in der Richtung auf den Wald zu. Wir hatten gegen 4 Uhr nachmittags mit dem Musizieren begonnen. 2 Violinklaviersonaten von Beethoven und ein Schubert-Trio hatten wir schon gespielt. Nach dem Tee kam endlich dann das H-Dur-Trio an die Reihe. Ich liebe dieses Trio, vor allem den ersten Satz, mit seinem feierlichen Jubel. Und darum wurde ich ärgerlich, Als es an die Tür klopfte, kam, dass wir begonnen hatten. Eugen Bischof sagte mit seiner sonoren Stimme ein mächtiges »Herein«, und ein junger Mann schob sich ins Zimmer, dessen Gesicht mir sogleich bekannt vorkam. Ich wusste nur nicht recht, wo und unter welchen Umständen ich ihm schon begegnet war. Er schloss nicht ohne Geräusch zu verursachen die Türe, obwohl er sich augenscheinlich die größte Mühe gab, uns nicht zu stören. Er war groß, sehr blond, breitschultrig. Er hatte einen beinahe viereckigen Kopf. Gleich vom ersten Augenblick an missfiel er mir. Er erinnerte mich irgendwie an einen Pottwal. Dina blickte flüchtig vom Klavier auf, als der verspätete Gast hereinkam. Zu meiner Freude nickte sie ihm nur lässig zu und spielte weiter, während ihr Gatte sich geräuschlos vom Sofa erhob, um den Fremden zu begrüßen. Über mein Notenblatt hinweg sah ich die beiden miteinander flüstern, und dann wies der Pottwal mit einer fragenden und kaum merklichen Bewegung seines Kopfes auf mich. »Wer ist das? Wie kommt der hierher?« Und ich kam zu dem Ergebnis, dass das ein sehr vertrauter Freund des Hauses sein müsse, wenn er sich eine solche Formlosigkeit erlauben durfte. Als wir mit dem ersten Satz des Trios zu Ende waren, stellte mir Eugen Bischof den Fremden vor. »Ingenieur Waldemar Solgrub, ein Kollege meines Schwagers, Freiherr von Josch, der so liebenswürdig war, für Felix einzuspringen.« Felix, Dinas jüngerer Bruder, hörte, dass von ihm die Rede war, und schwenkte seine weißbandagierte linke Hand. Er hatte sich in seinem Laboratorium eine Verbrennung zugezogen, die ihn hinderte, Geige zu spielen. Um sich dennoch nützlich zu machen, wendete er die Notenblätter um. Nun kam auch Dr. Gorski hinter seinem Cello zum Vorschein, ein freundlich lächelnder Gnom. Aber der Ingenieur nahm sich kaum Zeit, ihm die Hand zu drücken, und stand schon im nächsten Augenblick bei Dina Bischof. Und während er sich über ihre Hand beugte, er behielt sie weitaus länger, als es notwendig gewesen wäre in der seinen, es war geradezu peinlich, es mit anzusehen, während er über ihre Hand gebeugt dastand und eindringlich auf sie einsprach, sah ich, dass er nicht ganz so jung war, wie es anfangs den Anschein gehabt hatte. Sein blondes, kurzgeschnittenes Haar war an den Schläfen leicht ergraut. Er mochte nahe den 40 sein, wenn er sich auch so betrug wie ein Junge von 20 Jahren.